Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen zu Sophie und Co. Ich bin Sophie Shevardnadze. Ein Mann, der Osama bin Laden einen Treueeid schwor und sich mit den Organisatoren der Anschläge vom 11. September 2001 traf. Ich spreche heute mit Ayman Dean über seinen Weg von einem Al-Qaida-Mitglied zum Top-MI6-Spion.
Der Übergang von täglichen gemeinschaftlichen Gebets- oder Lerntreffen zur Gründung geheimer Zellen und selbstständigem Waffenkauf und schließlich dem Anrichten von Gemetzeln auf der ganzen Welt. Gibt es wirklich nur einen Weg in den Terrorismus, den jeder Rekrut durchläuft? Wie rekrutieren und behalten gewaltsame Gruppen wie Al-Qaida neue Mitglieder und was passiert, wenn jemand aus dem tödlichen Spiel aussteigen will?
Ayman Dean, ehemaliges Al-Qaida-Mitglied, das zu einem der besten britischen Agenten innerhalb der Terrorgruppe wurde. Willkommen in der Show. Es ist wirklich toll, Sie heute bei uns zu haben.
Danke für die Einladung.
Wir sind sehr gespannt auf dieses Interview. Sie wurden als Al-Qaidas Bombenbaumeister und Spezialist für Massenvernichtungswaffen, aber auch als Religionsgelehrter bezeichnet. Was genau haben Sie in der Organisation gemacht?
Als ich 1997 in die Organisation eintrat, war ich mehr oder weniger bereits ein Imam-Lehrling. Die Idee war im Grunde genommen, dass ich Religionsunterricht geben sollte, und das tat ich auch für einige der Rekruten. Sie kriegten aber auch mit, dass ich eine Begabung für Mathematik und Chemie hatte, und deshalb haben sie mich in ein kleines Labor irgendwo im Westen von Jalalabad in Afghanistan geschickt, das an Sprengstoffen, chemischen Waffen, Giften und biologischen Waffen arbeitete. Deshalb haben sie mich dorthin geschickt.
Aber mussten sie auch kämpfen, also an Einsätzen im Feld teilnehmen?
Im Grunde genommen fand zu dem Zeitpunkt in Afghanistan der Kampf gegen die Nordallianz statt, der von Ahmad Shah Massoud und Rabbani sowie Abdul Rashid Dostum, den usbekischen Kämpfern, bestimmt wurde. Sie kamen hauptsächlich im Norden von Kabul zusammen. Ich wurde einigen Rotationen unterworfen und an die Front geschickt. Ich weiß nicht, das passierte alle 3 Monate, aber ich würde das nicht als Kämpfen bezeichnen. Es war hauptsächlich gegenseitiger Mörserbeschuss mit dem Feind.
Wie schwer war es für Sie, diese Grenze zu überschreiten, von einem normalen Leben in ein Leben, in dem es größtenteils ums Töten geht?
Nun, wissen Sie, ich war 16, als ich nach Bosnien gehen und dort den Dschihad kämpfen wollte. Als ich also Saudi-Arabien und mein komfortables Leben dort verließ, dachte ich nicht, dass ich einer Terrororganisation beitreten würde. Es war eher wie die internationale Brigade im spanischen Bürgerkrieg. Wir wollten freiwillig auf der Seite der bosnischen Muslime gegen die Serben kämpfen. Es war nicht meine Absicht, einer Terrororganisation beizutreten. Es ist nur, ich wusste nicht, dass der Dschihad in Bosnien von Mitgliedern oder Veteranen der ägyptischen Jamaa Islamia geleitet oder organisiert wurde. Wissen Sie, die Gruppe, die Anfang der 80er Jahre für die Ermordung von Präsident Sadat in Ägypten verantwortlich war.
Sie haben einmal gesagt, dass Sie aufgrund der Brutalität des Bosnienkrieges Ihr Engagement im Falle der Mujahideen in Frage gestellt haben. Nach Bosnien sind Sie jedoch nach Afghanistan gegangen und konnten dem ideologischen Anreiz von Al-Qaida nicht widerstehen. Was war daran so unwiderstehlich? Wie kommt man in einem Moment des kritischen Zweifels dazu, in all das wieder einzutauchen?
Es war eine giftige Mischung aus Ideologie, Theologie, Politik und Eschatologie oder im Grunde genommen auch die Prophezeiungen des alten Islam, die uns die Al-Qaida damals gepredigt hat. Sie sagten uns, dass wir die Soldaten des Schicksals sind, dass unser Dschihad irgendwie darin besteht, die 5. Ära oder die 5. Stufe der islamischen Geschichte herbeizuführen. Es gehe im Grunde darum, das Kalifat wiederherzustellen. Das ist es, was sie uns damals gesagt haben. Und das war genug, um mich zu faszinieren und zum Mitmachen zu bewegen. Erinnern wir uns auch daran, dass man in den Lagern auf keine andere Form der Meinung trifft. Es gibt dort keine Meinungen, die sich gegenüberstehen. Es gibt nur die eine Meinung und Meinungen, die diese Meinung unterstützen.
Sie sagten, die tödlichen Terroranschläge auf die US-Botschaften im Jahr 1998 veranlassten sie dazu, ihre Entscheidung, sich Al-Qaida anzuschließen, neu zu überdenken. Aber die Angriffe von Al-Qaida vor 1998 führten ebenfalls zu Kollateralschäden. Warum haben sie dennoch mitgemacht?
Die Angriffe auf die US-Botschaften in Nairobi und Tansania im Jahr 1998 waren eine massive Abweichung von dem, was Al-Qaida vorhatte. Schauen Sie, der erste Angriff für Al-Qaida oder der Tochterorganisation von Al-Qaida fand 1995 in Riyadh gegen US-amerikanische Militärunternehmen statt. Und dann gab es natürlich noch die Bombenanschläge in Khobar, obwohl Al-Qaida es nicht getan hat. Aber man zielte da auch auf Piloten der US-Luftwaffe in Saudi-Arabien ab. Also waren die Ziele in gewisser Weise militärisch. Als ich der Organisation beitrat, dachte ich, dass der Kampf gegen die US-Amerikaner und das US-Militär in Saudi-Arabien stattfinden würde. Das ist es, was Bin Laden uns damals predigte. Dass der Kampf darin bestehen wird, die US-Streitkräfte ganz aus dem gesamten Nahen Osten zu vertreiben. Als es zu den Anschlägen in Afrika kam, war es also eine völlige Abkehr. Wir töteten vor allem US-Diplomaten, keine Militärs. Und in Ländern, die mit dem Kampf zwischen uns und den US-Amerikanern überhaupt nichts zu tun hatten, so wurden an diesem Tag 220 afrikanische Zivilisten getötet, 5000 verwundet, 150 von ihnen erblindeten aufgrund der Granatensplitter in der Bombe. Das war natürlich ein schockierendes Ereignis für mich. Eine Abkehr von dem, was Sie vorher taten.
Sie haben mit neuen Rekruten für Al-Qaida in Afghanistan gearbeitet. Waren die sich der Gewalt bewusst, in die sie sich begeben?
Sie waren sich bewusst, dass es gewalttätig werden würde. Es war ihnen klar, dass es schließlich Dschihad und kein Picknick ist. Und deshalb werden sie ihr Leben für die Sache einsetzen, und das war es, was Al-Qaida damals wollte, die US-Amerikaner aus dem Nahen Osten zu vertreiben, eine Veränderung in der arabischen Führung herbeizuführen und das Kalifat wieder aufzubauen. Das war es, was sie in die Arme des Dschihad und der Al-Qaida trieb. Und wissen Sie, es ist immer die gleiche Geschichte.
Die Radikalisierung geschieht also unterschiedlich. Für einige dauert es nur ein paar Tage, für andere Jahre. Aber haben Sie Gemeinsamkeiten auf diesen individuellen Wegen zum Extremismus bemerkt? Etwas, das Sie alle verbindet, außer dem Zweck?
Es gibt fünf gemeinsame Punkte. Der erste ist die Notwendigkeit der Erlösung. Viele Menschen verstehen, dass der Islam eine schuldbasierte Religion ist. Ich bin immer noch ein gläubiger Muslim und fühle mich in vielen Dingen schuldig. Darum geht es im Islam und deshalb gibt es im Grunde genommen eine Notwendigkeit der Erlösung, einen natürlichen Drang in jedem Muslim. Von den 1,8 Milliarden Muslimen suchen nur sehr wenige Menschen die Erlösung im Dschihad. Der Rest sucht sie in guten Taten und Nächstenliebe und ist gut zu anderen. Aber es gibt nur wenige Menschen, die im Dschihad Erlösung suchen, denn der Dschihad ist, wie die Al-Qaida und der IS es predigen, der kürzeste Weg zum Himmel. Dschihad und Märtyrertod, also Erlösung. Der zweite Punkt ist das Streben nach Macht. Menschen, die sich im Grunde marginalisiert fühlen, Menschen, die sich machtlos fühlen gegenüber dem, was sie als Ungerechtigkeit wahrnehmen, der Ungerechtigkeit ihrer Regierungen und der Ungerechtigkeit des globalen System als Ganzes. Das Streben nach Macht ist also Punkt 2. Punkt 3 ist Rache. Die Menschen, die sich einzig mit dem Islam identifizieren, haben das Gefühl, dass sie, wenn diese Identität angegriffen oder verletzt wird, etwas tun müssen, um diese Schande zu rächen. Daher ist Rache ein wichtiges Thema. Der vierte Punkt ist die Befreiung des inneren Sadisten. Es gibt Teile der dschihadistischen Denkweise und einige Personen innerhalb der dschihadistischen Gemeinschaft, die richtige Sadisten sind. Sie kamen aus Gefängnissen oder gewalttätigen Elternhäusern und hatten eine gewalttätige Erziehung. Dann finden sie heraus, dass sie im Dschihad dieses Innere befreien können, um Gewalttaten zu begehen, die gegen den Feind gerichtet sind. Der fünfte Punkt sind solche Dinge wie Schicksal, Prophezeiungen, Eschatologie, die Tatsache, dass sie den göttlichen Plan für diesen Krieg, der gerade jetzt stattfindet, stattfindet, erfüllen. Sie denken, dass sie einen bestimmten Satz der Prophezeiung erfüllen.
Also waren Sie, weil Sie sich sehr gut mit dem Islam auskennen, die Person, die den Rekruten die Überlieferung der Religion erklärte. Ich habe gehört, dass IS-Kämpfer nur ein oberflächliches Verständnis des Islam haben. Ist das wahr? Brauchen Extremisten eine bessere religiöse Ausbildung? Verstehen Sie alle wirklich den Glauben, für den Sie kämpfen?
Natürlich, denn das ist das Problem, dass wir gerade eine theologische Krise im Islam haben. Und das liegt daran, dass viele Muslime auf der ganzen Welt ein oberflächliches Verständnis ihres Glaubens haben. Und das wird auch von vielen Predigern ausgenutzt, die Hintergedanken haben. Wissen Sie, 14 Jahrhunderte lang hat die Theologie des Dschihads immer erklärt, dass der Dschihad, der Einsatz von Gewalt, das Vorrecht des Staates ist. In den letzten 50 Jahren sehen wir plötzlich, dass es zum Vorrecht von Einzelpersonen und kleinen Gruppen aus Einzelpersonen geworden ist. Das war vorher überhaupt nicht der Fall. Uns wurde 14 Jahrhunderte lang gesagt, dass Selbstmord verboten ist und es keine Ausnahmen gibt. Jetzt sehen wir, dass Selbstmord auf einem Schlachtfeld oder in einer Kriegssituation oder im Terrorismus erlaubt ist. Und nicht nur erlaubt, sondern sie können auch andere auf Selbstmordmissionen mitnehmen. Das ist also der Beweis, dass wir ein Problem in der islamischen Theologie haben, das es zu lösen gilt. Wir müssen junge Menschen darüber aufklären, dass sie jedem, der sie zum Dschihad aufruft, entgegnen sollten, dass der Dschihad das Vorrecht des Staates ist. Außerdem sollte das Vorgehen gegen den Nationalstaat hinterfragt werden. Deshalb ist das Problem, das wir im Moment sehen, kein Kampf zwischen dem Islam und dem Westen, sondern ein Kampf im Islam, ein Bürgerkrieg im Islam.
Herr Dean, wie funktioniert eine Basis einer solchen Terrorgruppe? Wer entscheidet, wer wofür zuständig ist? Wie ist die Befehlskette? Wie hoch ist der Trainingsstandard? Gibt es ehemalige Offiziere, die für den Drill verantwortlich waren?
Nun, nehmen wir zum Beispiel ein Al-Qaida-Camp wie Al-Farouk, das Mitte der 90er Jahre in Ostafrika im Einsatz war, bis es 1998 von den US-Amerikanern bombardiert wurde. Jeden Tag wachten wir rechtzeitig vor dem Morgengebet auf, dann gab es die Morgenparade und das militärische Training und militärische Ausbildung, sei es in den Bereichen Waffen, Städtekrieg, Bergekrieg, Sprengstoff oder in anderen militärischen Taktiken. Dann gab es die religiöse und die ideologische Ausbildung. Außerdem gab es auch Freizeitaktivitäten wie Sport, Wandern oder sogar Volleyball oder Fußball. Natürlich gab es zwischendurch auch Mahlzeiten und Gebete. Wer ist verantwortlich? Nun, natürlich ging zu dem Zeitpunkt die Befehlskette bis Bin Laden, aber natürlich würde jemand wie Abdul Hadi al-Iraqi, der der militärische Kommandant von Al-Qaida war, entscheiden, wer die Anführer, wer die Trainer und wer die Ausbilder in diesem Camp sein würden. Die meisten von ihnen sind Veteranen des ehemaligen afghanischen Dschihad gegen die Sowjets. Es gibt aber einige, die vom arabischen Militär stammen. Ich erinnere mich, dass wir früher Militärs aus Ägypten, Syrien oder Kuwait unter unseren Leuten hatten. Schon damals hatten wir sogar Ex-Leibwächter des Emirs von Kuwait. Sie brachten ihre militärische Erfahrung ein und bereicherten die Trainingserfahrung der Mitarbeiter.
Werden Al-Qaida-Mitglieder, Rekruten, Fußsoldaten und Kommandanten bezahlt, wie die Leute beim IS? Wer verwaltet das Geld und wo kommt es her?
Das Geld kam damals aus Spenden und auch aus den Überresten von Bin Ladens Investitionen im Sudan. Im Allgemeinen, wenn wir die Al-Qaida-Mitglieder betrachten, die verheiratet waren und Familien hatten, erhielten die meisten von ihnen Stipendien von der Kommandoführung von Al-Qaida. Einige trieben Handel, und das war einer der Gründe, der es mir später ermöglichte, sie richtig zu infiltrieren. Denn viele der Kommandanten von Al-Qaida haben ihre eigenen Familien und wollten ihren eigenen Handel ausbauen, damit sie mit Luxusgütern wie Honig, Himalaya-Salz oder afghanischen Nüssen und Gewürzen handeln konnten. Wir exportierten all das in den Nahen Osten und nach Europa. Ich gehörte also zu denen, die ihnen irgendwann geholfen haben, einen Teil des Geschäftsapparats aufzubauen. Das hat es mir ermöglicht, öfter nach Afghanistan ein- und auszureisen. Das war damals tatsächlich meine Tarnung.
Sind diese Terrorgruppen logistisch gesehen effizient bei der Bereitstellung von Vorräten, Informationen, Hilfe und so weiter? Oder sind sie chaotisch und undiszipliniert?
Ja und nein. Wissen Sie, Sie treffen hier wirklich den Nagel auf den Kopf, wenn Sie sagen, dass Sie sowohl diszipliniert als auch chaotisch sind. Dschihadismus und das Leben innerhalb der dschihadistischen Gruppe erweckt den Eindruck, dass Sie wirklich diszipliniert und organisiert sind. Aber gleichzeitig gibt es ein Element des Chaos und der Desorganisation. Man sieht, dass Sie parallel zueinander verlaufen. Dieser Widerspruch existiert. Also ja, manchmal denkt man, dass alles glatt läuft und manchmal ist es völlig chaotisch. Es hängt davon ab, wer an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt verantwortlich ist.
Haben Sie gesehen, wie Einsätze geplant werden? Wer wählt das Ziel aus? Wer verteilt die Rollen und wie? Gibt es eine Gruppe, die ein Ziel ausfindig macht und eine andere, die die Angriffe durchführt?
Nun, es hängt von jedem Land und jeder Zelle innerhalb eines Landes ab. Saudi-Arabien ist zum Beispiel einer der Orte, an denen ich die Arbeit von Al-Qaida überwache. Dort werden sie eine Gruppe haben, die die Aufklärung macht. Dann gibt es eine Gruppe, die den Plan tatsächlich ausführt. Eine Gruppe wird die Waffen beschaffen, eine andere wird die Geräte für die Selbstmordfahrzeuge bauen. Dann gibt es die Fußsoldaten auf dem Boden, die im Grunde genommen den Angriff ausführen würden. Es gab aber auch andere Situationen, wie zum Beispiel im Irak. Dort sammeln sich die Leute, sodass die Gruppe das Ziel auswählt und entscheidet, welche Operationen sie durchführen werden. Eine Gruppe baut die Bomben und eine andere Gruppe führt den Angriff aus. Es hängt also im Wesentlichen von der Dynamik des Geschehens ab, in der sie operieren. Dynamics
of the theater they are operating in. Sie haben Al-Qaida verlassen und sich bereit erklärt, für den MI6 zu spionieren. Sind Terrororganisationen wie Al-Qaida stark von Geheimdiensten anderer Staaten unterwandert oder waren sie ein seltener großer Treffer für den britischen Geheimdienst?
Nun, wissen Sie, in den 33 Monaten zwischen 1999 und 2001, als ich in Afghanistan infiltrierte, wurden 5 Spione von Al-Qaida festgenommen. 2 arbeiteten für den jordanischen Geheimdienst und 3 für den ägyptischen Geheimdienst. Sie wurden hingerichtet. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich um Spione gehandelt hat oder nicht, aber es zeigt, dass es gemeinsame Bemühungen vieler Regierungen gab, sie zu infiltrieren. Und das aus gutem Grund. Dort gab es viele Jordanier, Ägypter, Algerier, aber auch Saudis. So viele Länder waren daran interessiert, sie zu infiltrieren, aber die Al-Qaida war eine paranoide Organisation und sie führten Stichproben durch. Selbst ich war irgendwann einmal einer Stichprobe unterzogen worden. Aber ich hatte Glück, dass ich bestehen konnte. In gewisser Weise hat diese Paranoia ihnen also einige Erfolge in Bezug auf die Spionageabwehr eingebracht. Aber weil sie eine Bedrohung für viele verschiedene Interessengruppen darstellen, waren sie eine Organisation, die Ziel der Infiltration durch viele verschiedene Akteure wurde. War ich also eine Rarität? Vielleicht war ich das in dem Sinne, dass ich nicht erwischt wurde. Und das ist eine Seltenheit.
Deshalb frage ich mich, wie Ihnen das gelungen ist. Was hat Sie glauben lassen, dass Sie täuschen können?
Nun, zuerst einmal muss man als Spion seine eigene Persönlichkeit wirklich in zwei Teile aufteilen. Es gab einen engagierten Dschihadisten, der in mir damals noch lebte, und dann gab es die Person, die versuchte, allem, was der andere Teil tat, entgegenzuwirken. Man muss wirklich ein guter Schauspieler sein, um sie zu täuschen. Man muss seine eigene Familie täuschen, um sie zu täuschen. Das ist das Erste. Die zweite Sache ist, dass man nützlich sein muss. Und damit meine ich im Grunde genommen, dass ich bestimmte Fähigkeiten erlernt habe. Eine davon war der Bombenbau. Die andere war, Geschäfte im Namen einiger ihrer Kommandanten zu machen, die Familien zu ernähren hatten. Daher konnten sie es sich nicht leisten, mich zu verdächtigen. Jede Paranoia, die sie über mich hatten, wurde im Grunde genommen beiseite geschoben, weil sie von mir abhängig waren. Deshalb ist Abhängigkeit wichtig. Gleichzeitig habe ich als jemand, der den Koran tatsächlich auswendig gelernt hat, die Fähigkeit erlernt, Träume mit dem Koran zu interpretieren. Da es Menschen waren, die den Koran jeden Tag lesen, wurden die Träume der Dschihadisten immer vom Koran beeinflusst. Wenn ich den Koran also auswendig kenne, kann ich im Grunde genommen mit ein wenig Psychologie der Traumdeutung etwas über jemanden erfahren, verstehen und Informationen gewinnen. Sie kamen zu mir und erzählten mir von ihren eigenen Träumen, weil es ihnen als abergläubische Menschen viel bedeutete. Und sie erzählten mir von sich aus mehr über sich selbst, darüber, woher sie kommen, über ihre Familien, ihre Mütter, ihre Eltern, ihre Geschwister. Das war wichtig. Ich habe nie Fragen gestellt. Ich war einfach nützlicher und geschickter, denn die Leute kamen von selbst zu mir und gaben freiwillig ihre Informationen preis.
Ich frage mich, wie es wohl für Sie war, die ehemaligen Waffenbrüder wiederzusehen, als Sie zurückkehrten. Diesmal als jemand, der Sie zu Fall bringen wollte. Ich meine, Sie haben diesen Leuten vertraut. Sie waren bereit, ihr Leben für sie zu geben. Und nun waren sie dort, um gegen sie zu arbeiten und ihnen dabei ins Gesicht zu sehen. Sie müssen sie ziemlich stark verachtet haben, um das tun zu können, oder?
Es ist eines der Rätsel der Spionage, besonders bei großen Gruppen wie diesen und vor allem mit dem Gefühl der Kameradschaft und dem Gefühl großer Zuneigung, dass sie sich gegenseitig zeigen. Und natürlich haben sie es auch mir entgegengebracht. Und ich musste es ihnen gleich tun. Die Realität ist, dass man zwischen dem Individuum und der Ursache unterscheiden muss. Man muss sich vollständig von dem Individuum, das man zu Informationszwecken anvisiert, separieren, um die Angelegenheit, die sie verfolgen, zu verstehen. Nur weil du deinen Bruder oder deine Schwester liebst, bedeutet das nicht, dass du sie tolerierst, wenn sie zu Serienmördern werden. Die Liebe zum Menschen ist da, aber der Hass auf das, wofür er steht, ist auch da. Und man kann tatsächlich beides kombinieren, wenn man lernt, wie man es macht. Dann wird man in der Lage sein, sie weiter auszuspionieren, ohne Misstrauen zu erregen und ohne in Verdacht zu geraten, dass man ihnen persönlich und nicht der Sache feindselig gegenübersteht.
Waren Sie jemals in Versuchung, weil Sie sagen, dass auch Liebe dabei war, haben Sie jemals versucht, sie zu retten, sie auf den richtigen Weg zu bringen?
Nun, das wäre für mich Selbstmord. Ich meine, im Grunde genommen tritt hier der Überlebensinstinkt ein und sagt, nein, tu es nicht. Wissen Sie, wenn ich versucht hätte, sie auf den richtigen Weg zu bringen, wäre ich am Ende einen Kopf kürzer gewesen. Also nein, der Überlebenstrieb würde einsetzen und mich daran hindern, ihnen zu erklären, dass das, was sie taten, falsch war. Wenn man das Gesamtbild zum Wohle der Allgemeinheit betrachtet, müssen diese Menschen vielleicht gerettet werden. Die Priorität für mich ist jedoch die Rettung derjenigen, die ihre zukünftigen Opfer sein werden.
Ihre Infiltrationsoperation musste aufgrund eines Leaks von US-amerikanischer Seite, das zu ihrem Tod hätte führen können, beendet werden. Es wurde in der Presse über einen Spion bei der Al-Qaida berichtet, ganz offen. Und soweit ich verstanden habe, hatten Sie davor alles ziemlich gut im Griff. Bedauerten Sie, dass es so enden musste, ohne eine Schuld Ihrerseits? Oder war es für Sie eine Erleichterung, dass Sie es nicht mehr tun müssen?
Es ist interessant, dass Sie das Wort Erleichterung erwähnen. Ja, es war eine Erleichterung in gewisser Weise, aber natürlich war es am Anfang ein Gefühl der Wut und ein Gefühl der Frustration, dass dies so passierte. Ich hatte tatsächlich Glück. Glücklicherweise war ich an dem Tag in Paris. Es war der erste Urlaub, den ich je genommen hatte, und man konnte sich sicher sein, dass die US-Amerikaner ihn ruinieren würden. Ich war also in Paris und dann erhielt ich eine Nachricht von einem meiner Kameraden, von einem ehemaligen Mitarbeiter, der mir schrieb, öffne die Website des Time Magazine, es gibt einen Spion unter uns. Als ich mir das also durchlas, rutschte mir mein Herz natürlich in die Hose und ich erkannte, dass die Rede von mir war. Es gab so viele Einsätze, an denen ich in den Jahren 2005, 2004, 2003 und davor beteiligt war. Und ich konnte sehen, dass viele Teile der Geheiminformationen von mir kamen. Ich war sozusagen der einzige gemeinsame Nenner zwischen all diesen Einsätzen und den Geheimdienstinformationen. So wusste ich natürlich, dass Al-Qaida 2 und 2 zusammenzählen würden, sobald sie den Artikel und das Buch, für das in dem Artikel geworben wurde, gelesen hatten. Es war klar, dass sie eine Fatwa herausgeben würden. Das taten sie übrigens 2 Jahre später auch, als sie es endlich gelesen und ausgearbeitet hatten. Sie gaben eine Fatwa heraus, die die Erlaubnis für meine Tötung gab.
Wie ist es heute, da Sie sehr offen damit umgehen? Haben Sie keine Angst, dass Al-Qaida hinter Ihnen her ist?
Es gab bereits 2 Anschlagsversuche gegen mich, bevor es überhaupt ein Buch oder irgendeine andere Veröffentlichung gab. Irgendwie hat sich die Anzahl der Morddrohungen, die ich bekomme, nach den Veröffentlichungen immer weiter verringert. Ich bekam vor der Veröffentlichung mehr Morddrohungen, seitdem ist es ruhiger. Und das aus gutem Grund, denn öffentlich zu sein ist bei diesen Gruppen besser für die Sicherheit als unterzutauchen. Es widerspricht dem Instinkt, aber das ist die Realität.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick und für dieses Interview. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Das war sehr interessant.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen mit Eamon Dean, einem ehemaligen Al-Qaida-Mitglied, das zum britischen MI6 überlief und für diesen arbeitete. Wir sprachen über seinen Weg vom Dschihad zur Geheimdienstarbeit.
Das war der RT Deutsch Podcast.